Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Hier ist Sandra Pfister. Einen guten Tag. Die EU hat sich mit dem Green Deal eine nachhaltigere, eine klimafreundlichere Ausrichtung aller ihrer Zuständigkeitsbereiche verordnet. Auch der Landwirtschaft, weil die der größte Topf ist immer noch. Immer noch ist der Landwirtschaftsetat der größte Topf des EU-Haushaltes. Den einen geht die Reform allerdings nicht weit genug, den anderen, vor allem konventionellen Bauern, viel zu weit. Heute tagen informell die EU-Agrarminister in Mainz. Dazu gleich mehr. Ein Thema werden auf jeden Fall auch die Pflanzenschutzmittel sein. Eines davon oder eine Gruppe, die Neonicotinoide, die sind in Deutschland und Frankreich eigentlich verboten. Aber die französische Regierung will das jetzt offenbar aufweichen. Und im Bereich Datenschutz, da sieht es so aus, als würde Apple mit seinem neuen Betriebssystem, das irgendwann in den nächsten Tagen auf den Markt kommen wird, vielen Apps das Datenabsaugen deutlich schwerer machen. Vor allem Facebook wehrt sich. Das schauen wir uns gleich mal genauer an. Wir beginnen, wie gesagt, mit der EU-Agrarpolitik. Die EU hat im Mai schon mal gesagt, was sie ändern will. In 10 Jahren soll 1/4 der Landwirtschaftsfläche auf Bio umgestellt sein. Außerdem soll 1/5 weniger Düngemittel zum Einsatz kommen und sogar 50%, also deutlich weniger Pestizide und Antibiotika eingesetzt werden. Umweltschützer sagen, ja, richtige Richtung, aber das Geld dafür, das reicht hinten und vorne nicht. Und die konventionellen Bauern, die haben das Gefühl, sie haben viel zu verlieren, weil ja nicht mehr nur einfach Flächenprämien gezahlt werden sollen. Sie sagen, viele Höfe würden sterben, wenn das kommt. Schon jetzt geben viele Bauern auf. Die Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat tendenziell ein offenes Ohr für sie. Deutschland gehört zu den Blockierern der Landwirtschaftsreform in Brüssel. Heute treffen sich die EU-Agrarminister in Mainz informell zum Beraten. Warum Julia Klöckner dabei ausgerechnet eine besonders spektakuläre Steinlage im Weinberg vorzeigt, sagt uns Anke Petermann.
Mit dem Winninger Uhlen zeigt Bundesagrarministerin Julia Klöckner ihren europäischen Amtskollegen den spektakulärsten terrassierten Weinberg an der Mosel mit einer Hangneigung bis zu 70%. Manche der parallel am nahen Tagungsort Koblenz protestierenden Umweltschützer nennen den Ausflug abfällig Kaffeefahrt mit Weinprobe. Doch die CDU-Politikerin könnte mit dem Steillagenausflug etwas Wichtiges zeigen, findet Tobias Reichert von der Umweltorganisation German Watch. Nämlich:
Das Ziel von Landwirtschaft darf nicht weiter sein, möglichst viel, möglichst billig zu produzieren, sondern Sachen, die man selten konsumieren soll, wie Wein oder wie Fleisch, mit einer hohen Qualität und gut und nachhaltig zu produzieren. Das wäre was Schönes, was sie hier in der Gegend zeigen könnte. Ob sie dazu einen Steillagenvollernter braucht, glaube ich eigentlich nicht.
Der Steillagenvollernter als Weltneuheit einer Maschinenbaufirma von der Mosel schafft eine Hangneigung bis 75%. Tobias Reichert gibt sich unbeeindruckt.
Ist wahrscheinlich nochmal der Versuch, selbst den letzten Teil des Weinbaus, der noch mit Handarbeit gemacht wird, nämlich die Steillagen jetzt auch noch zu mechanisieren. Wo darin der Vorteil liegen soll, aus einer agrarpolitischen, ökologischen Perspektive, erschließt sich mir noch nicht.
Ökologische Vorteile bietet die Megamaschine nicht, aber sie beschleunigt die Lese und reduziert den Einsatz von Saisonarbeitskräften, gerade in der Pandemie von Vorteil für die Winzer. Ein Symbol für das, was diejenigen favorisieren, die wie Ressortchefin Klöckner eine radikale Agrarwende weg von chemischem Pflanzenschutz und synthetischem Dünger ablehnen. Sie setzen auf Technik, um die Mittel gezielter einzusetzen, auf Satelliten oder Drohnen. Darin weist die CDU-Politikerin die Bauernlobby hinter sich, wie Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau. Der Milchbauer will keinen Systemwechsel in der Landwirtschaft. Vor dem verkehrsreichen Koblenzer Tagungsort spricht er lieber von
Umbau des Systems. Da kommen wir alle nicht daran vorbei. Wir müssen im Klimawandel unsere Pflanzen gesund behalten. Da gibt es Möglichkeiten der Digitalisierung. Aber wir brauchen auch Pflanzenschutzmittel, wir brauchen auch eine Düngung.
Damit deutsche Bauern im internationalen Wettbewerb bestehen könnten. Saskia Richards vom Ökobündnis Wir haben es satt hält dagegen:
Der Verbraucher möchte ganz klar was anderes. Die Bevölkerung möchte regional ihre Lebensmittel gut erzeugt wissen. Sie möchten mehr Tierwohl im Rahmen des Fleisches, der Eier und so weiter in den Ladengeschäften sehen. Da muss die Politik eben unterstützen.
Zum Bündnis Wir haben es satt gehört auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz mit der BUND-Jugend. Die hat nahe dem Koblenzer Tagungsort des Ministerrates ihr Protestcamp aufgeschlagen und war gestern mit zwei Repräsentanten beim Hintergrundgespräch mit Julia Klöckner neben Bauern- und Tierschutzorganisationen. Weg mit den Prämien, die Betriebe mit großen Flächen belohnen, fordert Celia Wiecher.
Es ist nicht gerechtfertigt, dass Geld einfach nur nach Größe verteilt wird, sondern wir würden uns von der zukünftigen gemeinsamen Agrarpolitik wünschen, dass andere Kriterien in die Zahlungen mit einfließen. Umwelt- und Klimaschutz, der Erhalt von Biodiversität. Gerade im Hinblick auf die Klimakrise ist für uns schon recht deutlich, dass kleine kosmetische Korrekturen oder rein technische Lösungen nicht ausreichen.
An zukunftsfesten Lösungen, so glaubt der Nachwuchs, seien die EU-Kommissare näher dran als viele im Agrarministerrat, vor allem als Julia Klöckner und die christdemokratische Parteienfamilie im Europaparlament. Mit den Kommissionsvorschlägen nämlich bis 2030 ein Viertel des Ackerlandes auf Biolandwirtschaft umzustellen, den Einsatz von Düngemitteln um 20% und von Pestiziden und Antibiotika jeweils um die Hälfte zu senken. Politisierte Reduktionsziele abseits der Realität eines globalen Wettbewerbs nennen das die Bauernverbände.
Mal sehen, wer sich durchsetzt. In Mainz treffen sich heute die EU-Agrarminister zu einem informellen Treffen und da steht viel auf dem Spiel. Die EU-Kommission würde die Agrarpolitik, den größten EU-Topf, so gerne so reformieren, dass mehr Ökolandbau, weniger Dünger und weniger Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen. Eine beliebte Gattung von Pflanzenschutzmitteln sind die Neonicotinoide, sogenannte systemische Pflanzenschutzmittel gegen Insektenbefall. Und die gelten seit Jahren als Bienenkiller. Schon in kleinen Mengen sorgt das Nervengift bei Bestäuberbienen für Orientierungsverlust. Viele sterben danach. Deshalb hat die Europäische Union den Freilandeinsatz der drei wichtigsten Wirkstoffe seit Sommer 2018 in allen Mitgliedstaaten verboten, eigentlich. Frankreich jedoch will in Kürze über eine sogenannte Notfallzulassung für Neonicotinoide als Beizmittel für Zuckerrüben entscheiden. Ein entsprechendes Gesetzesprojekt soll am kommenden Mittwoch im Ministerrat vorgelegt werden. Dazu Susanne Krause aus Paris.
Vielerorts auf französischen Rübenäckern stehen seit Juli Plakate, Hilferufe an den Staat. Denn konventionell angebaute Zuckerrüben leiden dieses Jahr massiv unter Vergilbung. Ursache ist ein Virus, der von der grünen Pfirsichplattlaus übertragen wird. Auch auf seinen Äckern gäbe es manch gelbe Stelle, sagt Basile Fouché, Mitglied des Jungbauernverbands Jeune Agriculteur. Beim Anblick meiner Äcker wird mir ganz anders. Früher konnten wir dank der Neonicotinoide unseren Anbau vor Schädlingsbefall schützen. Diese Mittel sind nun verboten. Dabei gibt es keine wahren Alternativlösungen. Basile Fouché rechnet mit einem Ernteverlust von rund 30%, bedingt durch Schädlingsbefall und die diesjährige schwere Dürre. Einige Nachbarn überlegen, ihre Zuckerrüben einfach auszureißen. Denn angesichts des geringen Ertrags sind die Erntekosten höher als der Erntegewinn. Auch Frankreichs wichtigster Bauernverband FNSEA fordert, den Einsatz von Neonicotinoiden wieder zu gestatten, um das Rübensaatgut zu beizen, sprich mit dem Wirkstoff zu behandeln. Agrarminister Julien Denormandie verspricht zwar 5 Millionen Euro an Forschungsmitteln für Alternativen bei der Schädlingsbekämpfung, aber er ist auf Seite der Bauern und möchte Neonicotinoide für 3 Jahre lang wieder notfallmäßig zulassen. Dafür jedoch muss das Gesetz zum Neonicotinoidverbot geändert werden. Das kritisieren selbst Mitglieder der Regierungspartei. Denn beim Kampf gegen Pestizide sieht sich Frankreich als Vorreiter. Schon seit Jahren dürfen so Kommunen und Privatleute keine Herbizide auf Glyphosatbasis mehr verwenden. Und auch die Öffentlichkeit reagiert beim Stichwort Neonicotinoide allergisch. Laut einer Umfrage von vergangener Woche sind 7 von 10 Franzosen gegen die Notfallzulassung. Kaum wurde das Projekt bekannt, verfassten 18 Organisationen, Umweltvereine, Biobauern, Imker, einen Protestbrief an die Regierung und lancierten vor 2 Wochen, mitten in den Sommerferien, eine Online-Petition gegen das Ansinnen, das Neonicotinoid-Verbot aufzuweichen. Die zählt bislang knapp 124.000 Unterstützer. Eine Genugtuung für Franck Alletru, Präsident des Nationalen Französischen Imkerverbands SNA.
Cette interdiction, elle a été obtenue après 20 années de durs combats.
Das Neonicotinoidverbot haben wir in 20 Jahren hartem Kampf errungen. Zugrunde liegen ihm unzählige wissenschaftliche Studien von öffentlichen und unabhängigen Labors. Eine internationale Taskforce hat zudem über 1000 Studien ausgewertet, darunter Unterlagen von den Herstellern. All die Daten belegen die extreme Gefährlichkeit von Neonicotinoiden für Bestäuberinsekten wie auch für die Qualität von Wasser und Boden sowie die Ernährung. Berufsimker Alletru ist überzeugt, dass es passable Alternativen zu Neonicotinoiden gibt. Rübenanbauer Fauché kontert, es gebe keinen Ersatz, der ebenso günstig, einfach handhabbar und wirksam sei. Ähnliche Töne schlagen dieser Tage auch französische Maisanbauer an, bereit im Falle einer Notfallzulassung für Zuckerrüben Gleiches für ihre Kulturen zu verlangen. Auch die deutsche Zuckerwirtschaftsbranche verfolgt die Vorgänge in Frankreich sehr aufmerksam. Die Bundesrepublik ist das zweitwichtigste Erzeugerland von Zuckerrüben in der EU, nach Frankreich vor Polen. Warschau hat bereits, wie die Regierungen in 9 anderen europäischen Ländern, eine Notfallzulassung für die Rübenbeize mit Neonicotinoiden durchgesetzt. Sollte Frankreich nachziehen, wird die Zuckerrübenlobby in Deutschland mit dem Argument der verschärften Wettbewerbsverzerrung von Berlin eine ähnliche Politik einfordern.
Darüber entschieden soll Anfang Oktober werden in der Pariser Nationalversammlung. Privacy by Default, das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Die Datenschutzgrundverordnung, die sieht vor, dass in Mobilgeräten und Apps alles so voreingestellt sein soll, dass sie nur ein Minimum an persönlichen Daten sammeln können. Apps, die das ändern wollen, die müssen den Nutzer eigentlich aktiv fragen und der muss zustimmen. Das heißt, er muss in der Regel sein Häkchen setzen. Nur das wird so gut wie nie praktiziert und so müssen Nutzer selbst ihre Voreinstellungen ändern, um nicht getrackt zu werden. Aber wiederum die wenigsten tun es. Nun prescht Apple vor. Apple hat angekündigt, den Datenschutz auf seinen Geräten mit seinem neuen Betriebssystem deutlich zu verbessern. Manche sagen, das könnte das gesamte Geschäftsmodell von Facebook aushebeln. Jedenfalls Facebook protestiert dagegen. Warum, das erklärt Stefan Römermann.
Das genaue Datum hat Apple zwar noch nicht mitgeteilt, aber voraussichtlich im September oder Oktober werde das neue iPhone und iPad-Betriebssystem iOS 14 wohl erscheinen. Das Update verbessert vor allem viele Kleinigkeiten, beispielsweise die Startseite mit den App-Symbolen, erklärt Leonhard Becker vom Magazin Mac and I.
Aber auch Datenschutz und Schutz der Nutzerdaten ist eines der weiteren großen Themen in iOS 14.
Die vielleicht wichtigste Änderung steckt in einem vermeintlich kleinen technischen Detail. Apps müssen zukünftig den Nutzer fragen, ob sie die sogenannte Ad-ID oder Werbe-ID des Gerätes abrufen dürfen. Diese Gerätekennung spielt eine wichtige Rolle beim Sammeln von Nutzerdaten und der Personalisierung von Werbung.
Die Werbe-ID ist einfach eine eindeutige Nummer, eine eindeutige ID, die das Betriebssystem praktisch Apps zur Verfügung stellt, damit die Apps sehen können, okay, das ist jetzt ein Nutzer.
Durch diese eindeutige Nummer können die Hersteller von Apps und vor allem die Anbieter von Online-Werbung genau erkennen, welche Apps auf dem gleichen Gerät laufen und so im Zweifelsfall auch Benutzerdaten aus ganz unterschiedlichen Apps miteinander verknüpfen, erklärt Linus Neumann vom Chaos Computer Club.
Wenn ich jetzt beispielsweise erst Facebook öffne und danach ein Spiel und in beiden wird die gleiche ID verwendet, dann ist es den Werbeanbietern wiederum möglich, diese beiden Daten, die in den jeweiligen Kontexten gesammelt werden, zu einem zu vereinen.
Durch dieses Verfolgen oder Tracken von Nutzern über verschiedene Webseiten und Apps hinweg können die Anbieter immer genauere Kundenprofile über den einzelnen Nutzer erstellen, erklärt Neumann.
Das ist nicht nur theoretisch ein unheimliches Gefühl, wenn solche Werbeanbieter so viele Daten über uns sammeln, sondern auch praktisch ein Problem. Denn die Einsichten, die über viele Stunden der Nutzung dieser Apps und des Internets und was nicht alles gesammelt werden, die sind dann doch sehr intim und ermöglichen eine zielgruppenorientierte Werbung.
Wer das nicht möchte, kann theoretisch auch jetzt schon die Übermittlung dieser Werbe-ID ausschalten und das Tracking praktisch verhindern. Die entsprechende Funktion findet sich in den Datenschutzeinstellungen von iPhone und iPad unter dem Stichwort Werbung. Allerdings müssen die Nutzer dafür eben selbst aktiv werden und überhaupt erst einmal von der Möglichkeit wissen. In der neuen Betriebssystemversion iOS 14 müssen die Apps dagegen vor dem Zugriff auf die Werbe-ID explizit um Zustimmung bitten und die Nutzer bekommen einen klaren Warnhinweis, erklärt Leonhard Becker von Mac&i.
Möchten Sie wirklich getrackt werden zu Werbezwecken in dieser App und im Web? Und dann kann der Nutzer sagen ja oder nein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da sehr viele Nutzer plötzlich Nein sagen werden, ist sehr hoch.
Genau deshalb wehren sich inzwischen die Anbieter von Online-Werbung massiv gegen die Änderungen. Sie können zwar weiter in iPhone-Apps Werbung schalten, aber da sie diese zukünftig nicht mehr so gezielt auf die Nutzer zuschneiden können, werden wohl deutlich weniger Anzeigen angetippt. Und dann würden die Erlöse aus der Werbung sinken. Besonders lautstark kämpft Facebook gegen die Neuerung, denn sein Geld verdient der Konzern vor allem über personalisierte Werbung. Und zwar nicht nur in den eigenen Plattformen, sondern auch auf fremden Webseiten und in Apps auf Smartphones und Tablet-PCs, erklärt Becker.
Facebook argumentiert, dass Apple damit nicht unbedingt Facebook selbst schadet, sondern den kleineren Unternehmen, die eben über diese Plattform Werbung schalten oder an der Werbung verdienen.
Aus Nutzersicht sind die Verbesserungen beim Datenschutz dagegen auf jeden Fall gut und richtig, findet iPhone-Experte Becker. Das sieht Linus Neumann vom Chaos Computer Club ähnlich.
Das ist ein großer und ein wichtiger Schritt von Apple.
Die Werbeanbieter werden aber wohl versuchen, neue Tracking-Methoden zu programmieren, mit denen sie Nutzer auch ohne Werbe-ID über Webseiten und Apps hinweg verfolgen können, glaubt Neumann.
In diesem Kampf zwischen den Trackern und denjenigen, die sich dagegen wehren wollen, geht es seit Jahrzehnten hin und her.
Ohne die eindeutige Werbe-ID wäre es für die Datensammler auf dem iPhone aber zumindest vorerst deutlich schwerer, Nutzer auszuforschen.
Das iOS-Update wird für September erwartet und der beginnt ja bekanntlich morgen. Experten führen die verheerenden Waldbrände in diesem Jahr und im vergangenen auf den Klimawandel zurück. In Kalifornien sieht es nun so aus, als hätte die Feuerwehr inzwischen die Oberhand über die verheerenden Brände. In Südspanien ist es allerdings noch nicht so weit. In Andalusien ist ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Oliver Neuroth.
Die Rettungskräfte haben inzwischen rund 3200 Menschen sicherheitshalber aus ihren Häusern geholt. Ihre Zahl hat sich innerhalb von einem Tag versechsfacht. Die Anwohner der Waldbrandzone sind vorübergehend in Sporthallen und Schulen untergebracht. Einige haben dort die vierte Nacht in Folge verbracht, so lange wüten schon die Flammen in der Sierra de Huelva, einem Berggebiet nordwestlich von Sevilla. Mehr als 10.000 Hektar Wald sind inzwischen verbrannt, ein Gebiet größer als die Nordseeinsel Sylt. Bis zum Abend waren 25 Löschflugzeuge und Löschhubschrauber gegen die Flammen im Einsatz, dazu 500 Feuerwehrleute am Boden. Teile des Gebiets sind schlecht zugänglich, Wind hat das Feuer immer wieder angefacht. Auch in der westspanischen Region Extremadura brennen Wälder, ebenso in der Region Murcia am Mittelmeer. In Estepona bei Malaga hat ein Waldbrand am Wochenende ein Einkaufszentrum am Strand erreicht und komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. In einem angrenzenden Luxushotel mussten einige Gäste sicherheitshalber ihre Zimmer verlassen.
Soweit Oliver Neuroth dazu, dass die Waldbrände in Südspanien sich ausbreiten.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ja, manche kennen das. Vor Corona jeden Tag ins Fitnessstudio. Während Corona und manchmal auch nachher Couch-Potato mit Bauchansatz oder mit mehr als nur Bauchansatz. Während des Lockdowns haben vermutlich viele deutlich mehr gegessen und gesessen als vorher. Eine Ausrede ist das allerdings nicht für weniger Sport. Einfach rausgehen ins Grüne wäre die eine Alternative gewesen, die andere online mitturnen. Eine Vielzahl von Fitnessstudios, von Trainern, von Vereinen, von YouTubern hat ihre Angebote online gestellt. Eigentlich ist jetzt eher die Frage, was taugt davon und was taugt nicht? Die Stiftung Warentest hat jetzt Online-Fitnessstudios untersucht. Dieter Nürnberger verrät nicht, ob er selber mitgeturnt hat, sondern was dabei herauskam.
Knie nach oben ziehen. Sehr gut. Ein bisschen schneller, los geht's. 8, 7, 6.
Auf den ersten Blick ist alles wie gewohnt. Mit viel Engagement turnen die Trainerinnen und Trainer vor und die Kursteilnehmer sind zum Mitmachen aufgefordert. Nur, dass eben der Bildschirm und die eigenen 4 Wände den Trainingsraum im Sportstudio ersetzen. Die Stiftung Warentest staunte nicht schlecht, was und wie viel da alles angeboten wird. Einige der Online-Fitnessstudio-Portale haben sogar tausende unterschiedliche Kurse im Angebot, vom Bauchtraining über Fettverbrennung bis Yoga. Die Anmeldung klappte bei allen untersuchten Fitnessplattformen reibungslos. Allerdings fehlte oft die individuelle Erstberatung. In den meisten Fällen wurden lediglich Basisdaten wie Alter, Geschlecht und Gewicht abgefragt, so Warentesterin Claudia Till.
Was sind meine persönlichen Voraussetzungen? Was kann ich nicht? Also bei der Personalisierung hatten alle Schwächen, ob der Gesundheitszustand zum Beispiel abgefragt wird. Das haben die eigentlich durchweg nicht gemacht und auch nicht genug auf Risiken hingewiesen.
Untersucht wurden 5 Online-Anbieter. Sie sollten zumindest 2 der 3 Trainingsbereiche Kraft, Ausdauer und Entspannung anbieten. 3 Monate Online-Kurs kosten zwischen knapp 40 und 90 Euro. Einen Fitnesstest zu Kursbeginn und zur Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit bot nur Gymmondo an. Die anderen schlugen den Teilnehmern zwar auch konkrete Kurse vor, doch da vorher kaum Informationen abgefragt wurden, waren diese selten passend. Überhaupt, Motivation und individuelle Trainingsempfehlungen sind die Schwachstellen bei den Online-Kursen, so Claudia Till. Obwohl einige Kurse immerhin einen Chat mit den Teilnehmenden ermöglichen.
Die Überwachung durch einen Trainer, während so ein Kurs läuft, ist natürlich nicht so gegeben wie in einem klassischen Vor-Ort-Fitnessstudio. Da empfehlen wir auf Übungen, wo man weiß, da hat man irgendwie Probleme, man kann zum Beispiel nicht gut hüpfen, kriegt Rückenschmerzen, auf solche Übungen auf jeden Fall zu verzichten. Wenn man sich unsicher ist, was man sich zutrauen kann, der sollte vorher einen Arzt aufsuchen. Und ansonsten empfehlen wir, sich einen Spiegel mit aufzustellen und da kann man sich immer selbst kontrollieren, ob das Knie jetzt wirklich da ist, wo es sein soll und ob es so aussieht wie bei dem Trainer auf dem Bildschirm.
Parallel untersuchte die Stiftung Warentest auch kostenlose Fitnesskanäle auf der Internetplattform YouTube. Doch hier gilt ebenso, individuelle Differenzierungen und gesundheitliche Risikohinweise fehlen in der Regel.
Die YouTube-Kanäle, die sind natürlich total abgespeckt, denn die bieten keine Zusatzfunktionen. Die kann man ausprobieren, vor allen Dingen die Kanäle von Gabi Fastner und von Happy and Fit sind in Ordnung, aber von denen kann man eben nicht so viel erwarten wie von einem Online-Fitnessstudio oder von einem normalen Fitnessstudio.
Nur 2 Online-Fitnessstudios bekamen am Ende noch eine gute Gesamtbewertung. Fazit der Warentester: Auch wenn eine individuelle Betreuung online kaum geleistet wird, könnte sich die Teilnahme für erfahrene Sporttreibende doch lohnen, so Claudia Till.
Gerade auch, wenn man zum Beispiel einen weiten Weg ins Fitnessstudio hat oder sich dann abends doch nicht mehr so aufraffen kann, irgendwo hinzufahren, der kann die durchaus ausprobieren. Also sie sind oftmals auch wirklich aufwendig produziert, diese Videos, mit mehreren Kameraeinstellungen, mit mehreren Trainern, machen oft auch wirklich Spaß und sind wirklich gut gemacht. Vor allen Dingen eben die Testsieger Gymmondo und Fitnessraum.
Der Verbrauchertipp zu Online-Fitnessstudios. Deutschlands Gärten und Parks, denen droht eine neue Gefahr durch einen aggressiven Pflanzenschädling. Experten haben in einem Garten in Niedersachsen erstmals den ursprünglich aus Ostasien stammenden Schädling Peronospora aquilegicola nachgewiesen, wie das Senckenberg-Forschungsinstitut heute gemeldet hat. Den sogenannten falschen Mehltau, der ist bislang nur in Großbritannien aufgetaucht, hat dort aber schon jede Menge Pflanzen vernichtet. Gleich gibt's hier die Informationen am Mittag mit Jasper Barenberg und das war Umwelt und Verbraucher mit Sandra Pfister. Ihnen noch einen schönen Tag.